Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
Seit knapp einem Jahr leben viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in totaler Isolation. Und zwar in der Arktis, auf der bisher größten Arktis-Expedition aller Zeiten, der sogenannten Mosaik-Expedition. Dafür ist im September 2019 das deutsche Forschungsschiff Polarstern aufgebrochen, um neue Erkenntnisse über den Klimawandel zu gewinnen. Über die Expedition, das Leben an Bord, die Herausforderungen während Corona und Eisbärangriffe geht's in dieser Folge vom Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Magazin. Meine Kollegin Marie Jainter hat mit Martin Radenz und Andreas Macke gesprochen. Die beiden sind an der Mosaik-Expedition beteiligt und forschen für das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung.
Bevor wir uns gleich gemeinsam, zumindest geistig, in die Arktis begeben, möchte ich Sie gerne noch mal bitten, sich mir und den Zuhörern vorzustellen. Also, wie sind Sie an der Expedition beteiligt?
Ja, mein Name ist Martin Radenz, ich bin Doktorand am Tropos und ich beschäftige mich mit dem Einfluss von Aerosolen auf Wolken. Bei uns in der Arbeitsgruppe machen wir das mit einer Technik, die sich bodengebundene Fernerkundung nennt. Das heißt, wir bringen unsere Messgeräte an interessante Orte auf der Welt, um uns von dort vom Boden aus Aerosole und Wolken in größeren Höhen anzuschauen. Das ist technisch relativ ausgefallen und da braucht es dann immer Leute, die eben diese Messungen auch betreuen. Und so bin ich damit dazugekommen.
Ja, also bei mir ist die Geschichte etwas länger zurückliegend. Ich bin vor 10 Jahren nach Leipzig gekommen, aus Kiel. Und da war ich Professor am Geomar-Forschungszentrum, bin auch viel mit Polarstern gefahren und habe diese Polarsternfahrerei quasi mit nach Leipzig geholt. Und solche jungen Leute wie Martin Radenz, die fahren jetzt quasi mit Polarstern auch immer hin. Ich glaube, er war sogar auch einer der Überfahrten dabei, wo wir eigentlich regelmäßig zwischen Nord- und Südhemisphäre hin und her fahren. Und ich habe damals tatsächlich 2012 mit den Antrag gestellt für die Mosaik-Kampagne. Das hatte sogar eine Fahrtkennung, Polarstern 1, 2, 3, lala. Also es war so eine Formalität, die haben wir vor vielen Jahren gemacht und war seitdem in der Planung der Mosaik-Kampagne mit dabei. Und das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung hat uns quasi mitgenommen als die bodengebundenen Fernerkundler, die das Ganze dann mit einer Komponente begleiten. Ich habe dann auch 2017 eine Polarstern-Expedition in die Arktis geleitet, die Pascal-Kampagne, wo wir quasi das Ganze, was Mosaik jetzt ist, in einer Ein-Monats-Kampagne einmal durchgespielt haben.
Und jetzt aber mit Mosaik ein Jahr lang. Sie haben gerade darüber gesprochen, wie Sie professionell mit dem Meer, dem ewigen Eis verbunden sind. Gibt es denn auch eine persönliche Beziehung zum Polarmeer?
Ja, es ist schon immer wieder faszinierend, wenn man hochfährt. Also die Landschaft, die man dort sieht, ist auch zu jeder Jahreszeit anders. Deswegen, also ich war jetzt im späten Winter und im Frühjahr dort. Das war nochmal völlig anders als beim ersten Mal, als wir im Sommer dort waren. Und es ist einfach sehr farbarm, aber dann auch wieder sehr farbreich. Also man hat natürlich alle Schattierungen von Weiß und Blau und Grau, aber man hat zum Beispiel keine grünen Bäume und sehr wenig Berge, nur wenn man mal von den Inseln weg ist. Und dann ist es eben sehr beeindruckende Landschaft.
Sie meinten gerade schon, die Farben sind dann einfach ja auch viel intensiver, wenn man die ganze Zeit weiß hat und dann auf einmal eine Farbe. Meinen Sie das so?
Ja, genau. Also wir sind ja dann, also jetzt springe ich schon mal vor, wir sind dann Ende Januar losgefahren von Tromsø aus und da war natürlich noch Polarnacht. Das heißt, wir sind dann mit dem Versorgungseisbrecher, das war das russische Schiff Kapitän Dranitsin, eben zur Polarstern gefahren, die damals knappe 200 Kilometer vor dem Nordpol war. Und sind dann erstmal einen guten Monat durch die Polarnacht mit dem Schiff gefahren. Und das ist schon auch ein ziemlich beeindruckendes Erlebnis, wenn man dann eben für Wochen durchs Eis fährt und außenrum nur Dunkelheit ist und man nur durch die Suchscheinwerfer des Schiffs eben vorne so ein bisschen was sieht. Und dann kommt man irgendwann an und dann hat man eben immer noch die Dunkelheit dort an der Scholle erlebt. Aber dann gab es eben den Wechsel zum Polartag. Das heißt, es ging dann die Sonne auf, die war dann zunächst sehr knapp nur über dem Horizont, was natürlich extrem interessante Farben macht. Also dann hat man auch Gelb- und Rotschattierungen. Und dann eben nach sehr kurzer Zeit, also Anfang März ist die Sonne aufgegangen. Ende März waren wir dann schon im Polartag, das heißt, dann ging die Sonne nicht mehr unter. Und dann war es eben auch den ganzen Tag hell. Und das hat natürlich auch nochmal die Landschaftswahrnehmung sehr verändert.
Genau, verraten Sie doch nicht zu viel. Über die Details wollen wir gleich noch sprechen. Wir sind sehr neugierig, wie Sie die Zeit dort erlebt haben. Herr Macke, noch zu Ihnen. Sie meinten, Sie kommen aus Kiel. sind auch dort aufgewachsen?
Ja, ich bin kein Kieler, ich bin Kölner.
Sie sind Kölner, okay, okay. Aber Sie waren länger in Kiel, das heißt, das Meer ist da nicht weit weg.
Ja, das ist die Ostsee, das ist ja nur ein Subozean, wenn man so will, mit kaum Tidenhub. Die Nordsee ist auch nicht weit weg, aber natürlich ist Kiel sehr maritim geprägt und das Geomar-Forschungszentrum liegt auch an der Kieler Förde. Und die Aussicht, die ich damals hatte, die vermisse ich heute noch.
Nochmal zurück zur Mosaik-Expedition. Das ist die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Vielleicht können Sie mir kurz, Herr Macke, nochmal umreißen, was das Ziel dieser Expedition eigentlich ist.
Ja, das Ziel ist, den kompletten Jahresgang der Energieflüsse und der Flora und Fauna, also der ganzen Biologie und des Tierlebens und des Pflanzenlebens im arktischen Ozean und im arktischen Meereis zu bestimmen und den Einfluss des Menschen auf die gerade stattfindende schnelle Abnahme des Meereises herauszubekommen. Das wissen wir bis heute noch nicht. Wir haben Hypothesen, die wir auch hier in Leipzig in einem Rahmen eines Sonderforschungsbereiches untersuchen. Aber wir haben noch nie wirklich einmal komplett alle Größen, die man überhaupt messen kann, in einem kompletten Jahresgang gemessen.
Und das Tropos ist eines der Institute, die daran beteiligt sind. Es sind ja insgesamt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 20 Ländern beteiligt gewesen. Was ist denn das Forschungsziel des Tropos an dieser Mission?
Ja, das Tropos ist ja ein Institut, das sich mit Aerosolen und Wolken beschäftigt. Herr Reitern sagte das ja schon. Und wir können, glaube ich, besser als alle anderen, sage ich jetzt mal, diese Aerosole und die Wolken messen und deren Wechselspiel miteinander. Also wie beeinflussen die Aerosolpartikel die Wolken? Und umgekehrt. Und da haben wir zum Beispiel mit den LIDAR-Messungen jetzt tatsächlich diese starke arktische Verschmutzung auch gemessen, die vorher noch nie so sich gezeigt hatte. Also dass die Arktis gar nicht mehr diese Reinluftgegend ist, ungestört, sondern dass tatsächlich viel Verbrennungsaerosol aus Europa, aus Eurasien, aus Kanada bis in die Arktis kommt und da auch verweilt.
Sie meinten vorhin schon, Sie haben diese Mission oder die Expedition mit initiiert. Und damals hieß es wahrscheinlich schon, ja, wir wollen uns dort ein Jahr lang einfrieren lassen.
Ja, das war die Idee. Das war übrigens die Idee eines Modellierers.
Okay.
Klaus Detloff, der Hauptinitiator, der auch leider jetzt nicht mit an Bord war, weil er schon zu alt ist, hat aber damals aus seiner Modellierungssicht gesagt, wir müssen mal den kompletten Jahresgang messen, um alle Größen für die Modelle zu bekommen, mit den Modellen zu vergleichen. Denn nur wenn wir die Modelle irgendwann mal richtig laufen lassen, wenn die vernünftig sind, dann wissen wir auch, warum die Arktis so schnell abschmilzt, wie sie gerade abschmilzt.
Ein Jahr lang ist ja schon einfach auch eine lange Zeit, gerade dort oben in der Kälte. Wie ging es denn auch Ihnen, Herr Radens, als dann feststand, okay, Sie sollen mit, zumindest für eine Zeit lang in diesem Jahr. Wie ging es Ihnen dabei, als Sie davon gehört haben? Haben Sie sich sofort gefreut oder dachten Sie sich erstmal so, ja, das ist schon ein paar Monate, ein bisschen kalt?
Ja, also es ist natürlich ein spannendes Projekt. Also die Zweifel kamen dann erst im zweiten Gedanken. Und natürlich ist es auch eine Chance, wenn man da einfach mal mit hinfahren darf und das mal erleben darf. Also von daher war natürlich die Begeisterung zuerst da. Und dann die wirklichen Auswirkungen. Also wie lange das dann wirklich ist, das realisiert man dann erst kurz vorher oder dann, wenn man dort ist. Aber insgesamt war das für mich dann kein Problem. Also auch, dass es dann länger gedauert hat, als eigentlich geplant war, war jetzt kein Problem.
Warum es länger gedauert hat, das klären wir auch noch später. Wie bereitet man sich denn eigentlich auf so eine große Expedition vor?
Also wir haben unsere Messgeräte in einem ganz normalen Schiffcontainer, so 20 Fuß lang. Und in dem ist eben alles fest installiert, was wir an Messgeräten dabei haben. Und diesen Container betreibt das Tropos jetzt schon seit fast 10 Jahren.
Und 12 Jahre.
12 Jahre, pardon. Und dann haben wir den halt nochmal fit gemacht für diese Mosaik-Expedition. Das war dann etwa ein Jahr lang, wo wir dann mit Vorbereitungen beschäftigt waren. Und dann ging der eben im September 2019 zur Polarstern nach Tromsø. Und dort hat dann ein Kollege von uns den aufgebaut. Und dann war natürlich, also quasi, als der Container weg war, hatten wir erstmal einen Moment zum Durchatmen. Und kurz danach ging dann die Vorbereitung auch für mich los. Also dass man dann eben packt, dass man dann eben sich auf die Abwesenheit vorbereitet. Und dann mussten wir natürlich auch noch einiges an Vorbereitungskursen machen. Also wir mussten einen Basic Safety Training Kurs machen, der eben verpflichtend ist für Leute, die auf normalen Schiffen fahren. Und dann mussten wir auch noch einen Eisbär-Sicherheitskurs machen, also wie man sich verhält, wenn man dann doch mal auf Eisbären treffen sollte. Und diese Vorbereitung hat eben fast ein Jahr gedauert auch, natürlich neben meiner anderen Tätigkeit. Und dann so das eigentliche Packen und Losfahren ging dann erst keine zwei Wochen vor Vorabreise los.
Ja, wie verhält man sich denn, wenn ein Eisbär vor einem steht?
Also wenn der direkt vor einem steht, dann ist es eigentlich schon zu spät. Dann ist vorher schon was schiefgegangen. Also da wird sehr gut darauf geachtet, dass man eben auch Ausschau hält. Das heißt, es ist immer ein Wissenschaftler und ein Logistik-Support-Person auf der Brücke, die eben in die Ferne schauen, ob sich schon irgendein Eisbär nähert. Und umso früher man den erkennt, umso entspannter kann man da reagieren. Zusätzlich gibt es dann noch auf dem Eis immer eine dedizierte Person, die eben auch wieder Ausschau hält und dann aber auch mit einem Knallkörper und einem Gewehr bewaffnet ist, um eben dann, wenn der Eisbär wirklich 10, 15 Meter vor einem steht, noch reagieren zu können. Aber das ist bei uns überhaupt nicht vorgekommen und das ist eben schon, also normalerweise, die normale Prozedur ist, dass man, sobald ein Eisbär auftaucht und der näher kommt, eben alle Leute zurück aufs Schiff gehen, das relativ sicher ist, also da kommt der Eisbär nicht drauf. Und dann wartet man eben ab und dann im nächsten Schritt versucht man eben den zu vertreiben, indem man Lärm macht oder den versucht eben unangenehm zu sein, dass er wieder weggeht. Also wir hatten da keine Probleme. Der Abschnitt nach uns hatte dann häufiger Eisbärenbesuch, aber auch da gab es, was ich gehört habe, keine kritischen Situationen. Also da war alles auch sehr sicher.
Und Herr Macke, ursprünglich sollten Sie jetzt gerade auf dem Schiff sein.
Ich sollte eigentlich den fünften von sechs Abschnitten machen. Abschnitt 4 und 5 wurden zusammengelegt und dadurch bin ich nicht mitgefahren. Ich hätte jetzt den letzten machen können, aber das ging auch aus privaten Gründen nicht. Sonst wäre ich jetzt an Bord und wäre im Oktober wieder zurück.
Auch wenn Sie jetzt nicht persönlich mit dabei sein konnten, haben Sie ja Ihr Team von hier, nehme ich an, auch noch mit begleitet, zumindest mental oder organisatorisch. Wie konnten Sie sich denn dann auf diese ein bisschen andere Expedition für Sie dann vorbereiten?
Ja, für mich war es ja dann keine Expedition in dem Sinne mehr, aber natürlich bekomme ich die Nachrichten von unseren Leuten an Bord mit und die freundlicherweise mindestens einmal die Woche einen kleinen Bericht schreiben. Das tägliche Leben kriegt man nicht mit, aber das geht uns ja auch nichts an. Aber ich habe es damals auch mitgemacht und ich kenne den Tagesablauf und da ist man wirklich von morgens 7 bis abends 9, 21 Uhr durchgehend beschäftigt und nur noch froh, wenn man dann noch ein Bier trinken kann und ins Bett fällt. Und das dann, ich habe es nur 2 Wochen lang in der Schule gemacht und gerade ins 5 Monate. Und das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung. Und man muss dann irgendwie auch gucken, dass man Ruhezeiten bekommt, dass man sich wieder ein bisschen entspannen kann. Weil diese Anspannung ist schon enorm.
Weil man sich dann auch ein bisschen Sorgen macht um das Team?
Ja, also als Fahrtleitung hat man natürlich immer im Hinterkopf das, was passieren kann. Und diese Eisbärbeobachtung muss organisiert werden, muss auch klappen. Bei uns hat sie geklappt, aber einmal war es ein bisschen eng tatsächlich. Und dann hat man immer das Problem mit dem schlechten Wetter, dass sehr schnell die Sicht abnimmt. Und dann muss man abwägen, holt man jetzt alle wieder rein? Das will man ja auch nicht, die wollen ja auch arbeiten, die Leute. Oder riskiert man jetzt mal 10 Minuten keine Sicht und hofft, dass kein Bär kommt? Und das ist schon eine gewisse Hintergrundanspannung, die man dann hat.
Und über diese knapp fünf Monate, die Sie, Herr Radens, dann auf dem Schiff verbracht haben oder in der Expedition verbracht haben, wollen wir jetzt sprechen. Es ging für Sie Mitte Januar los, richtig?
Ja, genau. Also wir sind am 23. Januar in Tromsø angekommen. Dort gab es nochmal ein kurzes Briefing eben mit dem gesamten Fahrtabschnitt. Und dann sind wir an Bord der Kapitän Dranitsin gegangen. Das ist ein russischer Eisbrecher, der eben die Versorgung durchführen sollte. Ursprünglich geplant war mal, dass wir eben Mitte Februar an der Polarstern ankommen, aber das Wetter war uns ungnädig und die Eisbedingungen waren dann kompakter als eigentlich erwartet und deswegen hat sich unsere Anreise verzögert. Also wir waren dann fast 5 Wochen unterwegs, um allein zur Polarstern zu kommen. Und dann, als wir dort angekommen sind, da war eben die Polarstern gerade so am nördlichsten Punkt ihrer Drift, also das war dann so knappe 200 Kilometer vorm Nordpol. Und während der gesamten Zeit sind wir eben durch die Dunkelheit durchs Eis gefahren, was auch wieder sehr beeindruckend war, wenn man sich da eben durch diese Landschaft schiebt, die zwar eigentlich eintönig ist, aber sich dann doch wieder verändert. Also da gibt es dann teilweise offene Rinnen, die eben durch den Wind entstanden sind oder Presseisrücken, die eben dann das Vorankommen dann doch wieder erschweren. Und als wir dann angekommen sind, war das so die kälteste Zeit der Mosaik-Expedition. Also wir hatten auf dem Eis Temperaturen von minus 42 Grad. Und das war dann Anfang März etwa, als wir eben auch diesen Personalwechsel und die Versorgung gemacht haben. Also da wurden dann auch Lebensmittel und Ersatzteile noch zur Polarstern transferiert. Und das war, da ging eigentlich die anstrengende Zeit für uns schon los, weil eben da auch schon Wissenschaft und die Besatzungen der beiden Schiffe Hand in Hand arbeiten mussten, um eben diesen Austausch schnellstmöglich vonstatten zu bringen, auch bei reichlich widrigen Bedingungen. Und dann im März waren wir dann an der Scholle, der Abschnitt vor uns ist dann mit der Tranitzin zurückgefahren. Die haben auch wieder länger gebraucht als erwartet, also die waren dann nochmal gut einen Monat unterwegs. Und dann ging es eigentlich für unseren Leck wissenschaftlich los und auch da war es eben sehr herausfordernd. Also das Eis war dann sehr dynamisch, das heißt, es sind eben auch in diesem Observationsbereich auf der Scholle, also da sind dann wirklich Messgeräte auch auf dem Eis, war es eben sehr dynamisch. Also da sind auch wieder sehr viele Risse entstanden, Rinnen, und dann haben sie die wieder zusammengeschoben, es gab wieder Presseisrücken und so, und da musste man ständig auf der Hut sein und ständig aufmerksam sein, damit eben die Daten auch von entsprechender Qualität sind. Dann ging es Mitte März, wurde dann langsam klar, dass eben Corona doch ein größeres Ding ist als zuerst befürchtet. Und dann war für uns der ursprüngliche Plan, dass wir im April mit Flugzeugen ausgetauscht werden, dass also eben der Abschnitt nach uns mit Flugzeugen eingeflogen wird und wir eben rausfliegen, weil das diese Zeit eben Anfang April, der Frühling, das ist die Zeit, wo das Eis am dicksten ist und am größten Ausdehnung hat, da kommt man mit einem normalen Eisbrecher eben nicht mehr so weit nördlich. Und dann war die Idee, dass man das mit Flugzeugen macht. Und das Problem war dann, dass eben Norwegen die Grenzen geschlossen hat und da keiner mehr hin durfte. Und dann sind die Nachrichten so langsam bei uns angekommen, dass eben das alles sehr viel komplizierter wird, als wir uns gedacht haben und dass unser Austausch eben nicht so stattfinden kann, wie das geplant war und dass es wahrscheinlich sehr viel länger dauern wird. Und ja, das mussten wir dann verarbeiten.
Das heißt, sie waren am Ende ja 2 Monate länger da als geplant, haben aber dann während der Zeit einfach weiter geforscht, das, was sonst die anderen gemacht hätten.
Genau, also natürlich haben einige Spezialisten, die dann für die eben diese Übergangsphase von Winter zu Frühjahr hätten kommen sollen, die konnten nicht kommen, aber wir haben versucht, das so gut wie möglich zu machen, also das Beste aus dieser Situation zu machen und eben so viele Messungen wie möglich fortzuführen und auch dort, wo zusätzliche Messungen geplant waren, das auch durchzuführen. Und dann hat man natürlich auch immer E-Mail-Kontakt mit den Leuten. Also anrufen ist schon wieder ein bisschen schwieriger, aber E-Mail geht eigentlich immer. Und dann haben wir eben versucht, mit den Leuten an Land das eben so gut wie möglich hinzubekommen.
So ein Tag auf einem Forschungsschiff ist wahrscheinlich anders als Ihr normaler Alltag hier in Leipzig. Können Sie vielleicht kurz erklären, wie so ein Alltag auf der Polarstern ausgesehen hat für Sie?
Also das kommt immer ein bisschen drauf an. Also bei dieser Expedition war es sehr so, dass wir eigentlich nur zu den Tageszeiten gearbeitet haben. Also das heißt, man steht früh auf, so um 7:30, geht dann zum Frühstück, gibt es eine sehr gute Messe und auch nach Monaten gab sich da das Küchenpersonal noch extreme Mühe aus begrenzten Vorräten. Also nicht von der Menge her begrenzt, aber von der Auswahl her begrenzt, dann hervorragendes Essen zu bereiten. Und dann schaut man sich normalerweise erstmal das Wetter an, also dann gibt es ein kurzes Wetterbriefing und dann koordiniert man sich kurz, welche Arbeiten anstehen, also wo jemand Hilfe braucht, was jetzt Routinearbeiten sind. Und besteht eben die Möglichkeit, aufs Eis zu gehen. Und dann habe ich meistens vormittags erstmal mich um unsere Messungen gekümmert. Also wir haben dann diesen Container, der an Bord steht. Dort müssen einige muss die Datenqualität gecheckt werden, dann müssen einige Kalibrierungen überprüft werden, dann muss man ein bisschen Wartung machen. Und dann hatte ich meistens Zeit, um eben Kollegen, die auf dem Eis arbeitsintensivere Sachen zu tun hatten, zu helfen. Und dann hat man meistens vormittags den Arbeitsslot, dann gibt es ein Mittagessen und eben eine Mittagspause und dann nachmittags gibt es nochmal 2 Arbeitsslots. Und dann abends gab es dann bei uns immer noch mal nach dem Abendessen ein größeres Meeting, wo man eben, sagen wir mal, einerseits Messergebnisse diskutiert, aber andererseits auch eben dann den nächsten Tag plant, weil das ja eben mit 60 Wissenschaftlern an Bord und sehr vielen Aufgaben eben auch immer eine Herausforderung ist, das zu koordinieren.
Bilden sich auf so einem Schiff, wenn man längere Zeit mehr aufeinander hockt, so ist es ja letztendlich, bilden sich da auch Freundschaften?
Ja, natürlich, weil man die Gelegenheit hat, also meine längste Fahrt war 6 Wochen von Punta Arenas nach Bremerhaven und da ist man eben, man lernt interessante Leute kennen und Themen und bleibt mit den Leuten noch in Kontakt. Und das Schöne ist ja, es sind ja nicht nur Atmosphärenleute an Bord, sondern Ozeanographen, Biologen, Chemiker, die auch einen ganz anderen Blick haben. Und mit denen abends dann mal ein Bier zu trinken und über die Welt zu reden, ist schon erweiternd, ist schon sehr, sehr interessant. Und dazu kommt, dass Polarstern ein sehr soziales Schiff ist. Also es hat auch viele Komponenten, wie den den Swimmingpool, den Fitnessraum. Also man kann sich da auch austoben. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Also Herr Radetz konnte sich ja körperlich auf dem Eis austoben, aber wenn man auf so einer Überfahrt ist, kann man eigentlich nicht so viel machen. Und bei uns war das dann zum Beispiel die Äquatortaufe, auf die wir dann quasi hingearbeitet haben, wo sich dann auch Lager gebildet haben, nämlich die, die getauft waren und die, die nicht getauft waren. Und da hat man so eine Art Karneval gemacht und zelebriert. Und also da haben eine gewisse Lagerbildung stattgefunden, aber mehr in einem karnevalistischen Sinne.
Okay, also keine echten Feindschaften.
Nö, man hat sich gegenseitig zwar Dinge an den Kopf geworfen, aber das war alles so mehr so künstlich, um halt dieses Event vorzubereiten, ja.
Man muss sich ja die Zeit irgendwie auch vertreiben, ja. Ne? Man muss ja nicht die ganze Zeit arbeiten, Gott sei Dank. Die Polarstern, die war viele Monate wirklich im Eis eingeschlossen, ist mit der Eisscholle gedriftet. Fühlt man sich dann nicht irgendwie auch ein bisschen ausgeliefert, eingesperrt, hilflos?
Ja, hilflos ist ein starkes Wort, aber man merkt schon, wie gewaltig auch die Natur noch sein kann. Also wenn jetzt dann eben wieder sehr viel Druck auf dem Eis ist und sich das Eis dann auch unter das Schiff schiebt, dann hört man das auch im ganzen Schiff. Und das ist wirklich ein lautes Kratzen, dass man dann auch fühlen kann, irgendwann diese Vibrationen. Oder auch wenn man jetzt am Eis ist und dann sieht, wie es eben so ein Spalt aufgeht, das ist zuerst nur ein 10-Zentimeter Spalt und dann kann es sein, dass der immer weiter aufgeht, dann hat man da offenes Wasser und dann ist dieser Spalt plötzlich einen halben Kilometer breit. Und dann schaut man sich das, also dann sieht man das geht alles relativ langsam, aber man sieht natürlich trotzdem, was für Kräfte da am Werk sind. Und dann kann man natürlich anfangen nachzudenken, dass man eben jetzt quasi bis zum Ozeanboden 4000 Meter Entfernung ist, also quasi man da jetzt hier allein ist und einen nur einen Meter Eis etwa trägt oder anderthalb Meter und dann eben dieses Nichts außenrum. Dann hat natürlich das Schiff, auf das man immer wieder zurück kann, das einem dann auch quasi der Ort des Überlebens ist, aber es ist unterm Strich schon eine relativ lebensfeindliche Umgebung auch. Sehr schön, aber wenn man sich's recht überlegt, auch ziemlich abgefahren.
Das heißt, es gab dann auch diese Forschungscamps direkt auf den Eisschollen drauf. Das heißt ja, sie waren komplett abhängig von der Natur, wenn man es sich mal so überlegt.
Also natürlich hat man, also die Polarstern lag ja an dieser Scholle und dann gab es so ein Central Observatory, also so einen zentralen Observationsbereich, wo eben diese verschiedenen Cities waren. Das waren dann immer so Zelte mit Messinstallationen und zwischen denen waren dann eben auch Wege und Straßen. Also da war wirklich die Scholle relativ gut erschlossen. Aber dann gab es natürlich auch Projekte, die eben mal weiter weg mussten, zum Beispiel um Eisbohrkerne zu ziehen oder um eben das verteilte Netzwerk zu betreuen. Und das musste man dann schon immer planen. Also dann hat man das entweder mit dem Hubschrauber gemacht oder mit Skidoos, also so Schneemobilen. Und da musste man sich schon vorbereiten. Also da musste dann auch immer eine Survival-Kiste noch mitgehen, wenn es weiter weg ging. Oder da musste man sich vorher Gedanken machen, okay, wie sind jetzt heute die Eisbedingungen? Komme ich da hin, wo ich hin will? Komme ich da sicher hin? Komme ich auch sicher wieder zurück? Und das muss man natürlich auch alles planen und deswegen auch diese Meetings und dann hängt es natürlich auch immer vom Wetter ab. Also wenn man jetzt hervorragendes Wetter hat, gute Sichten, dann kann man quasi weiter weg, weil man im Zweifel immer noch den Hubschrauber hat, der einen abbergen kann, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo eine große Rinne aufgeht und man jetzt nicht direkt zum Schiff zurücklaufen kann.
Entwickelt man dann nicht irgendwie auch so eine besondere Beziehung auch zur Scholle selbst? Weil wie ich das verstanden habe, musste die Scholle auch sehr lange erstmal auserkoren werden als die Scholle, die jetzt für diese Expedition benutzt wird oder für die das Schiff am besten passt oder andersrum. Hatten Sie dann irgendwie auch so eine Art persönliche Beziehung zu diesen natürlichen Begebenheiten?
Ja, natürlich. Also man kennt dann irgendwann so die üblichen Wegpunkte, also so bestimmte Eisformationen oder bestimmte Ecken, die man halt so sieht. Und wir hatten ja dann, das war jetzt weder Pech noch Glück, sondern einfach die Situation, dass eben diese Eisdynamik sehr stark war, also dass immer wieder sich Risse gebildet haben und dass dann auch immer wieder ein Teil von dieser Scholle abgebrochen ist. Und das ging dann am Ende so weit, dass eben dieses zentrale Observatorium auseinandergebrochen ist. Also dass wir dann wirklich Messgeräte abbergen mussten, die eben sonst in solchen Rinnen versunken wären. Das war dann so Mitte Mai. Das war dann schon ein bisschen wehmütig, wenn man gesehen hat, dass man, okay, jetzt hat man die Messgeräte alle gerettet. Die wichtigste Wissenschaft ist erledigt, aber natürlich bricht das alles auseinander. Und so die Landschaft, in der man jetzt sich ausgekannt hat, die sieht plötzlich völlig anders aus. Wo gestern noch eine Straße war, war dann plötzlich ein Presseisrücken, den man kaum noch überqueren konnte und so. Und das war natürlich dann auch so ein bisschen, auch wehmütig, da man gesehen hat, wie schnell sich das alles ändert.
Was war denn Ihr Lieblingsort auf dem Schiff?
Das ist schwer zu sagen. Also es gibt da verschiedene schöne Orte. Also unser Messcontainer, der war am Bug, da war quasi unser LIDAR, das ist ein Laser, der eben die Aerosole in der Atmosphäre vom Boden aus vermessen kann. Und dort war ich meistens alleine. Also da diese Routinearbeit, die konnte ich dann mal alleine machen. Und das war natürlich auch dann ganz angenehm, wenn man jetzt wirklich schon über Wochen immer wieder Leute sieht und dann auch immer wieder Leute um einen rum sind. Dann ist es manchmal ganz schön, wenn man einfach an seinem eigenen Ort ist und die Tür zumachen kann. Dann, die Brücke ist natürlich immer ein interessanter Ort, weil man einen guten Ausblick hat in alle Richtungen und auch mitbekommt, was so passiert an Bord und auf dem Eis.
Herr Macke, Sie haben gerade genickt oder zustimmend genickt. Das heißt, die Brücke ist auch für Sie auf diesen Expeditionen der wichtigste Punkt.
Ja, ich hätte gesagt, zuerst die Brücke. Deswegen.
Okay.
Aber die Brücke ist natürlich, wenn man auf dem Schiff war, dieser große Raum mit den vielen Fenstern, in dem sich überall Ferngläser, man kann sich Details angucken. Man hat den Funk, man hört den ganzen Funk zwischen den Stationen, ist also richtig mittendrin. Ich habe damals jede Stunde war ich oben und habe geguckt, was los war, weil jede Stunde auch die Eisbärwache war. Man durfte immer nur eine Stunde aufpassen, weil dann die Augen ermüden. Und dieser Lebensraumbrücke, die eigentlich nichts zu tun haben, weil das Schiff fährt ja nicht, aber trotzdem ist man da irgendwo, also man hat auch einen Kontakt zu der Besatzung, was ja normalerweise in der Wissenschaft gar nicht so üblich ist. Besatzung und Wissenschaft ist so ein bisschen getrennt auf Polarstern. Man trifft sich zwar schon mal bei gewissen Angelegenheiten, auch wenn man mal eine Feier macht, aber im Großen und Ganzen sind das zwei Welten und die kommen auf der Brücke ein bisschen zusammen.
Um das Thema Corona kommen wir trotzdem nicht herum. Wir haben es schon angerissen. Ich würde gerne noch ein bisschen länger darüber reden. Also Sie haben ja irgendwann im März davon erfahren, sage ich mal. Herr Macke, wie war das dann für Sie, als Sie dann auch gemerkt haben, okay, wie gesagt, Sie wären in dieser Zeit oder danach auch eigentlich aufs Schiff gekommen, wegen Corona dann teilweise oder auch aus privaten Gründen nicht. Wie war das denn dann für Sie, als Sie gemerkt haben, nee, ich komme gar nicht auf dieses Schiff?
Ja, ist schon zwiespältig. Wenn man schon so lange in der Vorbereitung war und auch selber schon mal so ein kleines Experiment gemacht hat, denkt man, dass jetzt kann es auch losgehen. Ich war froh, dass es überhaupt weiterging. Denn die Entscheidung, die Kampagne fortzusetzen, war nicht sofort klar. Also es ging auch um Abbruch. Und dann wäre es nicht ein Jahr gewesen, sondern 8 Monate. Und wir hätten vor allen Dingen die stärkste Schmelzperiode und die Einsetzung der Vereisung, was jetzt gerade gemessen wird, nicht mitbekommen. Und insofern überwiegt bei mir eigentlich die wissenschaftliche Freude, dass wir das ganze Jahr durchgegangen sind und das persönliche Leiden, dass ich jetzt nicht mit dabei war, kompensiert sich ein bisschen dadurch, dass ich das vor drei Jahren schon mal so in klein gemacht habe.
Hier auf dem Kontinent mussten sich ja viele Leute in Quarantäne begeben. Alles oder viel war nicht mehr so wie vorher. Teilweise spüren wir das ja auch jetzt noch. Aber auf dem Schiff selbst hat sich da irgendwas verändert, bis auf das Wissen, dass da auf dem Kontinent irgendwas schiefläuft?
Sehr wenig bis gar nichts. Also wir haben natürlich so ein bisschen die Nachricht bekommen. Also es gibt immer so einseitige Tageszeitung mehr oder weniger, wo man dann so mitbekommen hat, wie das jetzt alles abgeht an Land. Aber jetzt sagen wir, für unsere tägliche Arbeit hat sich das nicht verändert. Und uns ist dann auch bewusst geworden, dass wir eigentlich relativ glückliche Menschen sind, weil wir eben unseren gewohnten Tagesablauf nicht ändern müssen. Also wir durften immer noch auf die Scholle gehen, um zu arbeiten. Wir durften auch immer noch zusammenarbeiten. Es war kein Problem, wenn man mit Leuten zusammen auf dem Sofa saß. Von daher war das schon eine sehr surreale Situation, aber jetzt für uns nicht unbedingt negativ. Es gab natürlich einige Leute, die dann vor allem auch Familie an Land hatten, die sich da schon massiv Sorgen gemacht haben. Und das kann man natürlich auch verstehen. Da hatten viele US-Amerikaner, aber auch Spanier an Bord, die dann eben aus der Heimat schon besorgniserregende Nachrichten bekommen haben. Und das war natürlich für die eine extreme psychische Belastung auch.
Die Expedition, die neigt sich so langsam dem Ende zu. Ich habe gesagt, im letzten September sind sie gestartet und jetzt haben wir ja wieder September. Wissen Sie, wann das Schiff dann letztendlich wieder wirklich in den Hafen einfährt?
12. Oktober.
Am 12. Oktober. Also es dauert dann am Ende auch wegen Corona doch noch ein paar Wochen länger als geplant oder hat das einfach auch andere natürliche Umstände?
Das war der geplante Rückkehrzeittag. Mhm. So lange haben wir das Schiff quasi gebucht. Und bis zum letzten Tag wird es auch benutzt, vor allem da es jetzt quasi nochmal seine die alte Scholle verlassen hat, nochmal eine neue Scholle aufgesucht hat, will man natürlich auf der neuen Scholle jetzt auch die Messzeit ausnutzen und nicht früher nach Hause kommen, wenn kein Grund dazu besteht.
Mhm. Und gab es jetzt schon wissenschaftliche Erkenntnisse, die Sie ziehen konnten von Ihrer Zeit auf dem Schiff oder an Land?
Also wir haben, wie schon gesagt, zum ersten Mal gesehen, wie viel Aerosol von menschengemachtes Aerosol in der Arktis, in der zentralen Arktis ist. Das sind keine großen Mengen, aber das sind dafür, dass man die Arktis als sauberen Ort eigentlich erkannt hatte, doch sehr viel. Wir wissen noch nicht, wie das Aerosol jetzt sich auf die Wolken niederschlägt, aber dass da so viel Zeug ist aus sibirischen Waldbränden, aus kanadischen Waldbränden, überhaupt, dass diese Waldbrände mehr und mehr jetzt auch so eine Komponente werden, die die Atmosphäre stärker belasten und das auch in der Arktis. Wir haben Australien ja gesehen auf der anderen Hemisphäre, jetzt sehen wir es auch schon seit Jahren in Sibirien und Kanada. Also diese Waldbrandkomponente ist beängstigend und das in der Arktis zu messen war eben für uns jetzt auch fast keine Überraschung.
Meine Kollegin Marie Jeinter war das im Gespräch mit Martin Radenz und Andreas Macke. Die beiden forschen am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung und sind Teil der bisher größten Arktis-Expedition aller Zeiten, der sogenannten Mosaik-Expedition. Diese Folge vom Forschungsquartett ist in Kooperation mit dem Leibniz-Magazin entstanden. Das ist das Online-Magazin der Leibniz-Gemeinschaft. Unter www.leibniz-magazin.de könnt ihr euch da mal durchklicken. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auch gerne auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Und wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt mir doch gerne an forschungsquartett@detektor.fm. Mein Name ist Leora Koch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.